Herzlich willkommen bei Kasak und Köpfe, dem Podcast aus dem Klinikum Ernst von Bergmann. Herzlich willkommen zu Kasak und Köpfe, dem Podcast aus dem Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam. Hier sprechen wir über Medizin, verständlich erklärt und mit Menschen, die jeden Tag Verantwortung für Gesundheit und Leben übernehmen. Kaum eine Diagnose verändert ein Leben so schlagartig wie Krebs. Fast jeder von uns kennt einen Menschen, der selbst betroffen war oder jemanden begleitet hat. Mit der Diagnose kommen häufig Angst, Unsicherheit und viele Fragen. Gleichzeitig hat sich die Krebsmedizin in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Neue Medikamente, moderne Diagnostik und personalisierte Therapien eröffnen heute Chancen, die es noch vor wenigen Jahrzehnten nicht gab. Jedes Jahr erhalten in Deutschland rund 500.000 Menschen erstmals die Diagnose Krebs. Gleichzeitig leben heute mehr als 5 Millionen Menschen, bei denen irgendwann im Laufe ihres Lebens Krebs festgestellt wurde oder die sich aktuell in Behandlung befinden. Krebs gehört damit zu den größten medizinischen Herausforderungen unserer Zeit, aber auch zu den Fachgebieten, in denen der medizinische Fortschritt besonders beeindruckend ist. Darüber möchte ich heute sprechen. Mit Professor Dr. Karin Jordan, Chefärztin der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin am Klinikum Ernst von Bergmann. Herzlich willkommen, liebe Frau Professor Dr. Jordan.
Ja, lieber Herr Puchter, ich freue mich sehr, dass ich eingeladen bin und dass wir jetzt über dieses Thema Krebs sprechen werden.
Das werden wir tun und Sie sind, das darf ich an der Stelle erwähnen, mein erster Gast in unserem neuen Podcast Kasak und Köpfe. Also auch das ein wichtiges Thema zum Auftakt. Liebe Frau Professor Dr. Jordan, Sie begleiten Menschen häufig in den schwierigsten Momenten ihres Lebens. Erinnern Sie sich noch daran, wann Sie wussten, genau dieses Fach möchte ich einmal machen?
Ja, das ist tatsächlich so. Das wusste ich schon. Das mag jetzt fast ein bisschen pathetisch klingen als kleines Kind. Und zwar meine beste Freundin, meine Schulfreundin, da waren beide Eltern an Krebs erkrankt. Und da habe ich wirklich den Vorsatz gefasst, dass ich das später ändern möchte. Die sind beide relativ schnell gestorben. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, nein, ich möchte unbedingt Onkologin werden.
Wie jung waren Sie damals?
8 Jahre.
Oh. Okay, da beschäftigt man sich ja eigentlich noch mit anderen Themen.
Ja, das ist richtig, aber das war ja auch damals ein Stück dann Lebensrealität. Das habe ich dann einfach mitbekommen. Natürlich im Laufe, denn dann als Jugendlicher hatte ich auch noch andere Ideen gehabt. Ich wollte mal Meeresbiologin werden, dann Tischlerin, hatte auch überlegt, ob ich nicht vielleicht lieber Kriminalistik studiere. Aber dann hat sich doch der Wunsch extrem festgesetzt, dann doch wirklich Medizin zu studieren.
Ja, dazu sprechen wir gleich noch. Ich glaube, was das Ganze ja so spannend macht, ist ja auch eine Verbindung aus einer modernen Wissenschaft und dieser menschlichen Nähe, die Sie, glaube ich, immer fasziniert hat.
Ja, das ist tatsächlich das, ja, ich möchte es fast sagen, sehr angenehme an der Onkologie. Das heißt, die haben oder müssen das haben, Empathie und diese soziale Nähe. Also das ist kein Fach, was irgendeine Mechanistik in sich trägt, sondern sie müssen beide Menschen sein. Aber dazu ist es auch wichtig, sie müssen auch bei sich selber sein, weil sonst können sie das, was man täglich leisten muss, das kann man nicht absolvieren, wenn man nicht da auch diese Empathie für den Menschen hat und auch, ja, man muss wirklich bei sich sein, sonst ist das auch mental nicht zu schaffen.
Ja, ich glaube auch in kaum einem anderen Fach begleitet man Menschen so intensiv.
Ja, das ist absolut richtig. Es ist ja, und das ist auch so ein bisschen wirklich auch meine Philosophie hinter der Onkologie, von Beginn an der Diagnose bis leider ja bei einigen Patienten bis zum Lebensende. Und das ist wichtig, dass die Patienten immer gleiche Ansprechpartner haben oder Partnerin. Ja. Das macht die Onkologie aus. Und ich glaube, das können wir auch wirklich am Klinikum Ernst von Bergmann in ganz besonderer Weise realisieren.
Mhm. Es ist ja schon so, wenn man sich auch im Umfeld mit Freunden unterhält, da spielt das Alter jetzt gar nicht die große Rolle. Kaum eine Diagnose löst ja so viel Angst aus wie Krebs. Diese Krankheit beschäftigt uns alle gefühlt jeden Tag in den Medien, vielleicht auch im persönlichen Umfeld. Ist diese Angst aus medizinischer Sicht heute überhaupt noch gerechtfertigt?
Gut, da muss man, glaube ich, unterscheiden. Aus medizinischer Sicht natürlich kann man viele Patienten zum Glück beruhigen, aber diese Angst dieser Diagnose oder diese Diagnose zu bekommen, die kann ich absolut nachvollziehen. Und das ist ja ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis. Sie müssen sich das ja vorstellen, der Patient, wenn er die Diagnose übertragen kriegt, verspürt wirklich eine Todesangst. Mhm. Und das muss man wissen und damit muss man auch umgehen.
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Gegenüber, Patienten, Patientin, dem Sie diese für ihn sehr schwierige Diagnose auch persönlich überbringen mussten?
Also da gab es so als junge Ärztin, da musste ich gleich, habe in einer Uniklinik in Halle angefangen zu arbeiten und musste gleich in der Ambulanz anfangen. Das heißt, da war ich gleich auf mich alleine gestellt. Und ja, da gab es tatsächlich 3 Patienten, an die ich mich noch sehr genau erinnern kann. Ganz junge Patientinnen, die eine schwerwiegende Diagnose hatten. Eine Patientin mit einem Sarkom zum Beispiel. Das war für mich auch sehr einschneidend. Da habe ich sehr viel auch lernen müssen, wie man eine Diagnose überbringt und wie man im Verlauf auch mit dem Patienten umgeht und wie man auch mit den Ängsten der Patienten, wie man versucht eben, das abzumildern.
Wie viel Empathie sollte man da im Gepäck haben?
Ich muss sagen, viel Empathie braucht es. Ich werde ganz häufig gefragt, wie kannst du das überhaupt machen, dass jeden Tag mit diesem Leid umgehen? Und es braucht, ja, Herr Buchter, es braucht natürlich auch eine gewisse professionalisierte dann auch Distanzierung, weil sonst sind sie wirklich ausgelaugt jeden Abend. Das kann man nicht schaffen. Aber es braucht auch ja Mitgefühl für den Patienten. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Aber ja, man kann nicht jedes Patientenschicksal mit nach Hause nehmen. Das schafft man dann nicht.
Ja, ja. Also Krebs bleibt eine ernste Erkrankung, aber gleichzeitig sind ja auch die Heilungs- und Behandlungsmöglichkeiten heute, ich denke, besser denn je. Darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen. Ich hatte mich natürlich bei der Vorbereitung unserer ersten Folge von Kassack und Köpfe auch beschäftigt mit der Begrifflichkeit Krebs. Also warum heißt Krebs eigentlich Krebs? Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal in irgendeiner Form auch hinterfragt haben, aber der Begriff, der stammt ja bereits aus der Antike. Und da haben die Ärzte empfunden, dass manche Tumoren mit ihren Ausläufern an einen Krebs, also das Tier, erinnern. Und so kam es zu dieser Begrifflichkeit.
Ja, das ist tatsächlich so. Und auch ja in anderen Sprachen heißt es ja genauso, Cancer zum Beispiel. Also das ist nicht anders definiert. Und ja, diese Ausläufer, damit hat man sicher in der Antike gemeint, dann die Streuung des Krebses. Ja. Also zum Beispiel Metastasen, was ja den Tumor dann in besonderer Weise sehr, sehr unangenehm macht.
Ja, genau. Also fast jeder kennt jemanden mit Krebs, aber die Begrifflichkeit, was genau Krebs ist, das hinterfragen nicht viele. Erklären Sie uns das bitte mal so ein bisschen. Krebs entsteht, wenn sich Körperzellen unkontrolliert vermehren.
Damit haben Sie eigentlich eine perfekte Definition gegeben. Das ist ja der Unterschied zu einem gutartigen Tumor. Beim Krebs ist es so, genau wie Sie sagen, eine unkontrollierte Vermehrung von Tumorzellen, die eben, wenn Sie so wollen, umprogrammiert wurden und die sich dann ungefragt, wenn Sie so wollen, im Körper ausbreiten. Und geschickt, wie der Krebs ist, schafft er es auch, sich so ein bisschen zu verschanzen, ja? Also sprich, das Immunsystem irgendwie vorzugaukeln, mich gibt es gar nicht und ich kann mich deswegen ausbreiten. Es ist sehr raffiniert, wie der Krebs das macht, wenn ich das mal so etwas salopp sagen darf.
Ja, das dürfen Sie definitiv, denn es soll ja auch leicht verständlich sein für unsere Hörerinnen und Hörer. Also man kann das eigentlich auch übersetzen, die Körperzellen hören nicht mehr auf die normalen Wachstumssignale des Körpers.
Richtig, also wir haben ja so, es ist ja alles sehr gut programmiert bei uns, zum Beispiel Haarwachstum. Da weiß die Haarzelle eben so, jetzt wachse ich. Oder wenn Sie so wollen, in der Mundschleimhaut, die wächst ja auch immer wieder nach. Und das macht sie aber nach Regeln. Die weiß praktisch ganz genau, so jetzt habe ich mich zu teilen. Oder bei einer Wunde, dann heilt diese ja. Und das läuft wirklich nach einem ganz feinen, feinen Regelwerk. Und der Krebs schafft es wirklich, dieses Regelwerk komplett auszuschalten und praktisch nabelt sich ab und verschanzt sich und wächst.
Das hört sich fies an, Das ist auch fies.
Ist auch fies.
Ist auch fies. Also diese Zellen sind ja die kleinsten Bausteine unseres Körpers und normalerweise teilen sie sich kontrolliert und sterben dann irgendwann wieder ab.
Ganz genau. Ja. Das ist, also man nennt das in der Fachsprache Apoptose dann auch. Also dass dann eine Zelle dann auch praktisch in die Selbsttötung geht und das ist dann da auch zum Beispiel ausgeschaltet bei der Krebszelle. Ne? Das ist also, die wächst eben so vor sich hin und also weiter einfach.
Ja. Ja, was ich auch gelesen hatte, es gibt, die Medizin kennt mehr als 200 verschiedene Krebsarten, die sich völlig unterschiedlich verhalten. Können Sie das bestätigen?
Das kann ich bestätigen und wenn ich ehrlich bin, es sind wahrscheinlich noch viel mehr so Unterkrebsarten. Ja. Nehmen wir mal an, den Lymphdrüsenkrebs. Ja. Ach, da gibt's, wissen Sie, 40, 50, 60 Unterarten noch einmal davon. Ja. Ja, das ist also, von daher ist es genau, wie Sie sagen, aber das ist auch eine immens wichtige Botschaft, weil was bedeutet das? Krebs ist nicht gleich Krebs. Ja. Das heißt, Krebs ist nicht gleich ein Todesurteil und das ist mir ganz wichtig, weil ich diese zentrale Botschaft unbedingt setzen möchte und auch immer meinen Patienten immer wieder erzähle.
Ja, das ist wichtig, dass Sie das erwähnen, denn Krebs kommt ja häufig in Deutschland vor. Ich hatte das schon bei der Einleitung erwähnt. Krebserkrankungen gehören zu den häufigsten schweren Erkrankungen in Deutschland. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts erhalten jedes Jahr rund 500.000 Menschen in Deutschland erstmals die Diagnose Krebs. Kann man dann eigentlich übersetzt sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es mich auch mal trifft?
Das ist eine sehr interessante Frage, die Sie stellen. Und mit dem Lebensalter, na klar, da wächst das Risiko. Nehmen wir mal an, das Mammakarzinom.
Ja.
Früher noch, als ich studiert habe, hieß es immer jede vierte Frau. Und jetzt ist es mittlerweile schon fast jede dritte Frau, die irgendwann in ihrem Leben am Brustkrebs erkrankt. Also ja, auch mit steigendem Lebensalter nimmt einfach der Krebs zu.
Ja, also ich kenne bei mir im Umfeld 3 Freundinnen Mitte 40, die es auch schon erwischt hat, wenn man das so lax sagen darf, und die sich auch in guter Behandlung befinden und auch nach vorne schauen und auch diese Lebensfreude weiterhin haben, aber es ist keine leichte Zeit.
Nein, absolut nicht. Mhm. Aber wie gesagt, es hängt, das ist ganz wichtig, es hängt wirklich vom Typus des Krebses ab.
Mhm. Jetzt nochmal zum Krebs selbst. Wie wird denn Krebs heutzutage diagnostiziert?
Das hängt ganz davon ab, welche Krebsform das ist. Meistens machen wir es jetzt erstmal so ganz generell. Meistens hat der Patient ja Symptome. Das ist natürlich schon meistens gar nicht so gut, wenn die Symptome zu schwerwiegend sind, aber meistens mit einer Schnittbildgebung, also zum Beispiel einem CT. Wenn es sich um einen bösartigen, praktisch Blutkrebs handelt, dann wird man bemerken, dass sich das Blutbild verändert. Dann ist das nochmal eben anders diagnostizierbar. Oder der Patient hat irgendwo eine geschwulst, dann ist natürlich auch schon hohe Alarmstufe und dann wird die Diagnostik eingeleitet.
Also durch Bildgebung, Gewebeproben, Laboruntersuchungen, das sind so die gängigsten Möglichkeiten.
Ja, das ist Gewebeprobe, ist natürlich dann letztendlich das Allerwichtigste, nämlich nur dann kann man den Krebs ja richtig klassifizieren und sagen, so, das ist jetzt zum Beispiel ein Lungenkrebs oder das ist ein Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Ja.
Deswegen braucht es immer diese feingewebliche Untersuchung. Und Herr Buchter, was mir an der Stelle ganz wichtig ist, in der Onkologie ist es so, am Anfang muss man alles richtig machen. Das heißt, die Diagnostik muss perfekt sein.
Ja.
Und da darf man ganz und gar nicht schlampig sein und mal sagen, ach, das machen wir jetzt mal hier irgendwie, sondern das muss ganz akribisch gemacht werden, damit man das richtige Stadium findet, eben welche Krebsform das ist und damit man dann dem Patienten eine optimale Therapiestrategie anbieten kann.
Aber der Patient, Sie haben das ja schon kurz erwähnt, hat oft dann irgendwann Beschwerden und geht dann vielleicht erst zum Arzt. Was raten Sie denn jedem, Stichwort Krebsvorsorge, wenn es so viele verschiedene Krebsarten gibt? Wie oft sollte ich denn dann vorsorglich zum Arzt?
Also jetzt so auf jährlicher Basis, das nur wenn man keine Symptome hat, sicher nicht. Aber nehmen wir doch einfach mal diese ganzen Präventionsprogramme. Und die sind einfach immens wichtig. Also nehmen wir mal an, Patientin eben zum Brustkrebs-Screening. Einmal jährlich Mammographie, das ist hier in Brandenburg ganz toll geregelt. Man wird angeschrieben und bitte nutzen Sie diese Angebote. Das gleiche gilt für die Krebs, also Darmkrebsvorsorge, da ist ja die Burda-Stiftung zum Beispiel sehr, sehr aktiv. Nutzen Sie die Darmspiegelung prophylaktisch. Das ist einfach, ist ab 50 bei Risikofaktoren kann man oder sollte man sich einer Darmspiegelung unterziehen.
Ja.
Also all diese Präventionsprogramme halte ich für enorm wichtig.
Und zum Beispiel auch Hautkrebs, ja, auch das betrifft immer mehr Menschen, hatte ich gelesen. Ich bin selbst alle 2 Jahre, manchmal auch jährlich dort und lasse das checken. Also man hat ja auch eine Eigenverantwortung.
Ja, auch jetzt die Hautkrebsvorsorge. Deswegen war ich jetzt von dem Gesetz, was jetzt gerade verabschiedet wurde, etwas, wo mich ein bisschen erschrocken. Ich halte das für wirklich wichtig, weil wenn man wirklich einen Krebs in einem frühen Stadium erkennt, sind die Heilungschancen einfach um so viel besser. Deswegen, ich kann da wirklich nur zu raten.
Ja, und wenn man von Gewebeproben spricht, ich glaube, in der ärztlichen Sprache heißt das ja auch Biopsie. Also bedeutet, dass eine kleine Gewebeprobe entnommen wird und dann im Labor untersucht wird. Wie schnell bekommt der Gegenüber denn dann auch mitgeteilt, ob alles gut ist oder ob er vielleicht nochmal vorbeischauen sollte?
Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Ein Patient, der eine Biopsie bekommt, der hat natürlich schon viel Ängste und möchte natürlich am nächsten Tag ein Ergebnis haben. Das ist in den meisten Fällen einfach nicht möglich. Es hängt eben immer vom Tumor selber ab. Es kann halt schon sein, dass man nach 3 Tagen ein Ergebnis hat, ein vorläufiges Ergebnis. Aber es gibt auch spezielle Tumoren, die müssen dann noch weiter spezifiziert untersucht werden. Da kann das durchaus mal auch 10 Tage dauern. Aber das ist natürlich, das muss man dem Patienten sehr, sehr genau sagen und übermitteln, dass man noch spezielle Untersuchungen machen muss. Zum Beispiel bei Lymphdrüsenkrebs kann das durchaus mal so lange dauern, gerade wenn sowas auch mal in eine sogenannte Referenzpathologie geschickt wird. Das heißt, dass nochmal nach dem Vier-Augen-Prinzip nochmal der absolute, ich sage das mal auch ganz salopp, der Super-Experte von Deutschland dann drauf guckt.
Ja.
Aber das dient ja zur Absicherung für den Patienten und ist zum Beispiel beim Morbus Hodgkin, ist das sogar in den Leitlinien empfohlen, dass es zur Referenzpathologie nochmal geschickt wird, damit man auch sicher, sicher, sicher ist.
Ja, man hört ja auch oft, holen Sie doch mal noch eine Zweitmeinung ein. Ist das so umgangssprachlich einfach? Also ist das so einfach als Patient, dann auch noch zu einem weiteren Arzt oder in eine andere Klinik zu gehen?
Ja, das ist in der Onkologie absolut üblich. Wir müssen das sogar empfehlen und dass man sagt, ja, wir sind dafür ganz offen, holen Sie sich bitte nochmal eine Zweitmeinung. Und viele Patienten denken immer, ja, dann hat man keinen Arzt, kein Vertrauen mehr zum Arzt. Aber das ist nicht so, weil auch für einen Patient ist doch, es geht ja auch um sein Leben.
Ja.
Warum? Das ist doch verständlich, dass der sich vielleicht nochmal absichern möchte. Also das ist in der Onkologie üblich und viele Patienten nehmen das tatsächlich dann nicht an. Aber wir sagen, machen Sie es ruhig.
Ja, viele Krebsarten sind heute gut behandelbar, besonders wenn sie früh entdeckt werden. Das hatten Sie schon erwähnt. Sie haben aber auch Tumore erwähnt, beziehungsweise den Tumor. Es gibt ja den sogenannten gutartigen und den bösartigen Tumor. Möchten Sie uns bitte mal den Unterschied erklären?
Bösartiger Tumor ist gleich Krebs. Und gutartiger Tumor, der ist eben, das ist kein Krebs, aber es kann durchaus sein, dass der ein verdrängendes Wachstum hat. Zum Beispiel nehmen wir mal an, es ist nicht allzu häufig ein sogenanntes Meningiom. Das ist, wenn es im geringen Stadium ist, ist ein gutartiger Tumor, der wächst im Gehirn und verdrängt einfach und drückt halt Hirngewebe ab. Er ist zwar gutartig, der macht auch keine Metastasen, das ist ganz wichtig, bei einem benignen Tumor macht keine Tochtergeschwülste, aber er kann mitunter trotzdem ein verdrängendes Wachstum haben.
Also Tumor bedeutet ja zunächst nur Gewebewucherung.
Richtig.
Ja, und so ein gutartiger Tumor, der wächst dann meist langsam und breitet sich nicht im Körper aus.
Richtig, er streut nicht. Also nehmen wir mal an, ein Lipom, sowas, das ist, was viele Menschen haben. Das ist im klassischen Sinne ein Tumor, aber eben ein benigner, also ein gutartiger Tumor, der muss dann einfach raus.
Ja, ja, und der bösartige Tumor, also Krebs, kann dann in andere Organe streuen. Im schlimmsten Falle.
Ja, im schlimmsten Fall ja. Und der ist eben noch mehr als verdrängendes Wachstum, weil er eben streuen kann und kann den Körper dann schachmatt setzen.
Was sind denn Metastasen?
Also erstmal, ich würde es mal so beschreiben, Metastasen sind Tochtergeschwülste oder Satelliten, wenn man das mal so jetzt in der technisierten Welt mal so ausdrücken darf. Also das ist zum Beispiel, nehmen wir mal an, ein Lungenkrebs. Da sitzt der Primärtumor, so nennen wir das, also der sitzt dann, der Tumor in der Lunge und hat aber dann, die Metastasen sind dann Absiedlung zum Beispiel in der Niere oder zum Beispiel im Kopf oder in der Leber. Diese Möglichkeiten oder Möglichkeiten, also der Tumor kann überall hinstreuen.
Also Metastase bedeutet, dass Krebszellen dann über Blut oder Lymphbahnen in andere Körperregionen gelangen können.
Ja, richtig. Und das, was Sie sagen, Blut, das ist hier was ganz Wichtiges. Also viele Tumoren, und das muss man sich bewusst machen, es handelt sich dann auch, selbst wenn man sagt, das ist jetzt nur hier an der einen Lokalisation, man muss viele Krebsformen wirklich als systemische Erkrankung verstehen, weil die in der Lage sind, tatsächlich dann Absiedlung über die Blutbahn dann rauszuschicken.
Ich versuche gerade, das alles so ein bisschen einzuordnen, da ich ja auch öfter mal höre, zum Beispiel Lungenkrebs ist Raucherkrebs. Aber ich habe auch gelesen, dass es viele Menschen gibt, die betroffen sind und nie geraucht haben.
Ja, das ist richtig. Dennoch, und das muss ich an der Stelle schon einfach sagen, Rauchen zählt zu dem größten Risiko, dass ein Krebs entsteht. Und wer wirklich ganz viele Jahre lang geraucht hat, viele Schachteln am Tag, ja, da ist das Risiko, bitte nageln Sie mich jetzt nicht fest, aber es ist deutlich, deutlich erhöht.
Da kommen wir nämlich zu der Frage, warum Krebs überhaupt entsteht. Das entsteht ja auch dadurch, dass sich Veränderungen im Erbgut von Zellen ergeben. Gibt es gewisse Sachen, die ich überhaupt nicht machen sollte, um mein Risiko zu senken im Leben?
Oh ja, das ist erstmal, man nennt das, dass solche Risikofaktoren wie Rauchen, das sind so Muttergene, also die setzen dann praktisch solche kleinen, irgendwie geben so kleine Schubse und dann kann sich daraus irgendwann mal eine Krebszelle entwickeln. So, jetzt haben Sie gefragt, praktisch so ein bisschen nach Lifestyle, was kann ich tun, damit sich kein Krebs entwickelt? Und da habe ich eine relativ klare Meinung dazu. Bitte nicht zum Supergesundheitsapostel werden und alles meiden, was auch eben Genuss ist, weil Genuss im Leben halte ich auch für was ganz, ganz Wichtiges. So, aber natürlich, ich glaube, man muss einfach so rausgeben, so als persönliche Strategie, bitte halten Sie Maß. Also mal ein Glas Alkohol ist absolut in Ordnung. Oder auch mal ein schönes Steak, ja, weil es jetzt irgendwie ja ganz darum geht, man soll sich nur noch vegetarisch am besten oder vegan ernähren. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, davon halte ich nichts.
Ja.
Und auch, um Ihnen möglicherweise, lieber Herr Puchter, mal eine Frage vorwegzunehmen, Zucker. Soll man überhaupt noch Zucker essen? Weil das ist ja höchst ungesund. Da muss ich Ihnen sagen, ja natürlich essen Sie noch Zucker. Nehmen Sie bitte Zucker in Ihren Kaffee rein. Das ist, wissen Sie, das sind auch solche Tendenzen oder fast Modeerscheinungen, wie irgendwie die Gesundheit beeinflusst werden kann oder wie die Ernährung unbedingt umgestellt werden kann, damit eben kein Krebs entsteht. Und da noch, um die Frage final zu beantworten, habe ich ganz viele Patienten, die wirklich weinend vor mir sitzen und sagen, ich habe immer gut gelebt, ich habe keinen Alkohol getrunken, ich habe nicht geraucht, immer gesund gegessen, warum kriege ich jetzt Krebs?
Ja, das Leben ist leider nicht immer fair, das muss man an der Stelle so sagen. Ja, es gibt ja auch Menschen, die es in sehr, sehr jungen Jahren trifft und sich natürlich viele die Fragen stellen, wie kann das sein? Also wir haben ja schon über einige Faktoren gesprochen, Rauchen, Alkohol, ich glaube auch das Gewicht spielt eine Rolle.
Ja.
Bewegungsmangel, UV-Strahlung, also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Gründe. Aber ich kenne zum Beispiel auch Menschen, die es mit Anfang 20 getroffen hat, die waren Leistungssportler. Und man fragt sich, wie kann das eigentlich sein? Ja, gesunde Ernährung, die Bewegung stimmt. Gut, sie sind vielleicht ein bisschen unterwegs, aber ansonsten, es ergibt irgendwie keinen Sinn als Außenstehender.
Ja, das ist richtig, was Sie sagen. Das sind dann, man sagt das dann immer so gemeinhin, das sind dann genetische Faktoren, die dann da eine Rolle spielen, gerade bei jungen Patienten, die dann Krebs bekommen.
Ja. Meinen Sie mit genetischen Faktoren vielleicht auch meine Eltern, meine Vorfahren?
Ja, das gibt es durchaus. Nehmen wir mal das Lynch-Syndrom. Das ist einfach, wenn Sie so wollen, das wird vererbt. Ist selten zum Glück, aber ja, das ist dann erblicher Krebs.
Okay. Also das Risiko im Laufe des Lebens an Krebs zu erkranken ist relativ hoch, in Anführungszeichen. Statistisch gesehen erkrankt eben jeder zweite Mann und jede zweite Frau im Leben im Laufe ihres Lebens an einer Krebserkrankung. Das sind die Zahlen, die man im Internet auf den einschlägigen Portalen auch liest. Und das Risiko mit zunehmendem Alter nimmt auch deutlich zu.
Ja.
Welche Rolle spielt das Alter in diesem Ranking?
Also wie Sie schon sagen, eben eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Nehmen wir mal an, das Prostatakarzinom ist ja wirklich eine typische Erkrankung des doch eben höheren Lebensalters. oder auch, nehmen wir jetzt mal aus dem hämatologischen Bereich etwas, die chronisch-lymphatische Leukämie.
Ja.
Das ist auch tatsächlich mehr eine wirklich Erkrankung des höheren Lebensalters, die aber zum Beispiel perfekt zu behandeln ist.
Ja, zum Thema Leukämie, also auch das, wie soll ich Ihnen das mitteilen? Das ist, ich glaube, jeder, den das mal selbst auch getroffen hat oder in seinem Umfeld auch, der geht damit anders um. Also bei mir war es zum Beispiel so, ein guter Freund ist mit Ende 30 an Leukämie erkrankt, hatte dann Chemotherapien und so weiter. Der hat es leider nicht überlebt. Mhm. Ja, der ist mit 41 gestorben. Und man stellt sich schon die Frage, wie kann das eigentlich sein? Ja, und das Alter spielt eine Rolle. Sie hatten es erwähnt. Mehr als die Hälfte aller Krebsdiagnosen wird bei Menschen gestellt, die eben älter sind als 65 Jahre. Das hängt nach meinen Informationen vor allem damit zusammen, dass sich im Laufe des Lebens diese genetische Veränderungen in den Zellen ansammeln können. Können Sie das bestätigen?
Ja, das ist tatsächlich so. Und eben durch höheres Lebensalter, ich sage jetzt einfach mal ein paar Beispiele, damit wir praktisch bleiben, die akute myeloische Leukämie, die ist praktisch, da geht der Altersgipfel erst so mit, also ab 60 dann los, ne? Dass also die Patienten sowas bekommen, oder die chronisch-lymphatische Leukämie, das ist auch sowas Klassisches. Und das ist einfach diese mutagene Last, das nimmt dann einfach zu mit dem Alter. Und okay. Das ist da der Hintergrund.
Ja, und das hatten wir auch schon. Also ein kleiner Teil der Krebsarten ist auch erblich, etwa 5-10%.
Ja, ungefähr, ja.
Ich hatte gelesen, dass manche Mutationen durch Fehler bei der Zellteilung einfach entstehen können.
Ja, so eine Zellteilung, wissen Sie, das ist ja ein ganz hochkomplexer Prozess. Also wer mal einen Biologie-Leistungskurs möglicherweise hatte, weiß, was da alles für Prozesse in Gang gesetzt werden, bis sich so eine Zelle teilt. Und das ist ja bei ganz fein regulierten Prozessen, kann halt eben auch mal ein Fehler unterlaufen. Das mag jetzt auch sehr salopp klingen, aber so ist das. Und dadurch, wenn diese Fehler unterlaufen, dann kann es eben dazu kommen, dass die Zelle umprogrammiert wird und dann darüber Krebs entstehen kann.
Wow, also was es alles gibt. Also zu den häufigsten Krebsarten in Deutschland gehören ja bei den Männern Prostatakrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs. Bei den Frauen sind es vor allem Brustkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs.
Ja.
Man hört immer mal wieder von sogenannten Tumorstadien. Was darf ich darunter verstehen?
Ja, auch eine ganz wichtige Frage. Und Sie erinnern sich, dass ich am Anfang gesagt habe, man muss bei der Diagnose Krebs am Anfang bei der Diagnostik alles richtig machen.
Ja.
Und das bezieht sich unter anderem auf das Tumorstadium. Nämlich damit klassifizieren wir Onkologen, wie groß zum Beispiel der Tumor ist, ob der schon in Lymphknoten gestreut hat oder ob er metastasiert ist zum Beispiel. Und machen dann auch noch Molekularprofil, das nennt man heutzutage so, das kommt noch mit dazu. Und über diese Klassifikation wird dann die Therapiestrategie festgelegt. Nehmen wir jetzt mal an, ein sehr frühes Tumorstadium, worüber wir uns dann in Anführungsstrichen freuen. Das bedeutet möglicherweise beim Dickdarmkrebs, wir brauchen nur zu operieren. Also ganz salopp gesagt, Tumor raus und wieder ins Leben zurück, ohne Chemotherapie. Das ist möglich. Wenn der Tumor weiter fortgeschritten ist, und deswegen ist es so wichtig, dass man es perfekt klassifiziert, würde das bedeuten, möglicherweise ab einem Stadium römisch 3 zum Beispiel, man macht die Operation, aber dadurch, dass Lymphknoten schon befallen war, entscheiden wir uns dann dafür, dem Patienten eine sogenannte adjuvante, also wenn Sie so wollen, eine vorbeugende Chemotherapie anzubieten, um das Risiko eines Rückfalls zu minimieren. Und dafür braucht es eben diese Einteilung in die Tumorstadien, weil wir genau dann wissen, im Tumorboard, so soll die Therapiestrategie aussehen.
Also das Stadium beschreibt, wie weit sich der Krebs im Körper schon ausgebreitet hat.
Richtig, ganz toll formuliert, so ist es.
Ja, ich versuche es immer so ein bisschen herunterzubrechen. Sie sind ja die ärztliche Expertin und Sie formulieren das auch sehr, sehr gut und sachlich, das ist wichtig. Und Sie haben auch das Wort Chemotherapie schon benutzt. Dabei werden ja Medikamente eingesetzt, die Krebszellen zerstören oder ihr Wachstum bremsen sollen.
Richtig.
Ja, viele Menschen haben Angst vor Chemotherapie, vor der Begrifflichkeit. Warum?
Na, weil Chemotherapie bedeutet ja, es läuft ein Zellgift in den Patienten rein. Und Chemotherapie wird ja gemeinhin auch mit dem wirklich Begriff Nebenwirkung assoziiert, was ja auch absolut richtig ist. Das heißt, Mit dem Zellgift wollen wir eine Wirkung erzielen, ja, also den Krebs im besten Fall abtöten, aber auf Kosten von Nebenwirkungen, sei es akute Nebenwirkungen, aber eben auch chronischen Nebenwirkungen durch eben diese Chemotherapie. Und davor hat der Patient ja auch zu Recht Angst.
Also da werden zellschädigende Medikamente benutzt, die besonders schnell wachsende Zellen angreifen.
Richtig, also eine Chemotherapie wirkt am besten, wenn es sich schnell teilende Zellen sind. Also tatsächlich auch wieder klassisches Beispiel Leukämie.
Ja. Ne,
akute Leukämie, die Zellen teilen sich ganz schnell und da wirkt die Chemotherapie sehr effektiv. Da praktisch kann sie sehr gut wirken.
Aber das Gemeine, glaube ich, ist ja auch, dass auch gesunde, schnell wachsende Zellen betroffen sein können.
Genau, das ist eben ja das, was man mit den Nebenwirkungen meint, wenn Sie sagen, eben die schnell teilenden Zellen, das ist eben, dass es zum Haarverlust kommen kann.
Also die Haarwurzeln, ne?
Die Haarwurzeln, genau. Das ist nicht bei jedem Patienten so. Also es hängt auch von der Chemotherapie ganz stark ab. Aber ja, klassischerweise nimmt es dann wirklich, führt es dazu, dass es eben zum Haarverlust kommt.
Aber auch die Schleimhäute können betroffen sein.
Ganz genau, wenn ich da vielleicht ganz kurz drüber sprechen darf.
Natürlich.
Also klassische Nebenwirkungen wären dann eben, dass die Schleimhäute angegriffen werden, weil das ja auch die schnell teilende Zellen sind, Übelkeit unterbrechen. Das ist die gefürchtete Nebenwirkung noch nach wie vor bei den Patienten und Patientinnen. Dann natürlich solche Nebenwirkungen wie Durchfall, dann Fatigue. Ja, Fatigue, was ganz Schlimmes für den Patienten, gar nicht greifbar, so diese Nebenwirkung, also dieses ständige Erschöpftsein. Das wäre auch was Klassisches. Und dann gibt es noch viele andere Nebenwirkungen, Hautnebenwirkungen, die sehr unangenehm für den Patienten sind, Pusteln. Und ich kann das jetzt hier natürlich noch ausufernd beschreiben, weil ich auch auf dem Gebiet mich da auch mit beschäftigt habe. Das ist mein Forschungsgebiet. Und deswegen ist es natürlich auch so wichtig, dass wir diese Nebenwirkungen angehen und dass wir sie verhindern. Nicht therapieren, sondern verhindern diese Nebenwirkungen, dass sie erst gar nicht entstehen.
Und wir sprechen da jetzt auch nicht von 1-2 Stunden, sondern von ganz anderen Zeiträumen.
Ja. Ja. Richtig, also das ist ja so eine Chemotherapie, das ist ja so, dass sie nicht nur einmal gegeben wird und dann ist der Patient dann geheilt, sondern das sind ja meistens mehrere Zyklen.
Ja, das heißt aber auch als Patient, Sie sind in dieser Zeit auf keinen Fall arbeitsfähig.
Das kommt drauf an,
kommt
wirklich drauf an. Auch hier ist es ganz wichtig, was möchte der Patient? Also ich habe das schon erlebt, dass einige Patienten gesagt haben, nein, die Arbeit ist mir so wichtig, ich möchte das weitermachen. Und ja, spricht jetzt, also nicht jetzt, es ist kein Ausschlusskriterium, dass der Patient weiterarbeitet. Aber natürlich wichtig ist, und dazu gibt es auch Arbeiten, man muss Stress dann verhindern. Das ist wichtig.
Ja. Man hört oft auch von einer sogenannten Immuntherapie. Das ist eine Therapie, korrigieren Sie mich gerne, die dem eigenen Immunsystem hilft, Krebszellen zu erkennen und zu bekämpfen.
Richtig, das ist so ein ganz modernes Therapieprinzip in der Onkologie. Und das war, wenn Sie so wollen, richtig so, man sagt dazu so ein Paradigmenwechsel, dass wir mit einer Immun-Checkpoint-Inhibitoren-Therapie tatsächlich das Immunsystem selbst in die Lage versetzen, ich sage das auch mal jetzt hier wieder so, dem Krebs einen auf den Dez zu geben, ne, und den Krebs dann wirklich nochmal richtig anzugreifen. Aber auch hier wieder, muss ich auch sagen, man muss ja auch wirklich ehrlich sein, das ist mir auch wichtig, wieder auf Kosten von Nebenwirkungen, weil durch diese Immuntherapie auch autoimmunartige Erkrankungen entstehen können, Nebenwirkungen, sowas wie Rheuma zum Beispiel oder Morbus Basedow, ähnliches Krankheitsbild. Also das ist, muss man sehr genau mit dem Patienten besprechen.
Ja, das Immunsystem ist das Abwehrsystem unseres Körpers gegen Krankheiten, das ist auch gut so. Warum spricht man heute oft von personalisierter Medizin?
Ja, personalisierter Medizin, ich übersetze das mal in individualisierte Medizin. Das heißt, das hatte ich auch schon erwähnt und das ist gut, dass wir jetzt darüber sprechen. Es gibt molekulare Marker, so nennen wir das jetzt einfach mal, die manche Tumoren haben und da gibt es sogenannte Targets, also sprich ganz spezifische dann Medikamente, die bei dieser Tumorform dann, die der Patient, nur der einzelne Patient dann in sich trägt, wirksam ist. Und damit können wir das nennen wir dann individualisierte oder personalisierte Tumortherapie. Das ist damit gemeint. Also auf dem Patienten zugeschnittene, präzise Therapie. Also nicht so dieses Wirkprinzip, alles aus einer Gießkanne, sondern auf den Tumor zugeschnitten.
Ja, das ist gut, dass es das heutzutage gibt,
ja,
dass man das so genau und konkret beeinflussen kann. Wie hat sich denn die Krebsbehandlung überhaupt in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten Ihrer Meinung nach verändert, liebe Frau Professor Dr. Joran?
Ja, da sage ich jetzt mal so fast eine Bild-Zeitung-Schlagzeile, die mir aber auch was fast wichtig ist, genauso mitzugeben. Krebs ist in vielen Fällen zu einer chronischen Erkrankung geworden. Und was heißt das, zu einer chronischen Erkrankung? Dass viele Patienten ganz, ganz viele lange Jahre mit dem Krebs gut leben können. Und das ist möglich tatsächlich durch die ganz vielen neuen Krebsmedikamente, die wir zur Verfügung haben. Also sprich, es wird mittlerweile fast jede Woche neues Tumormedikament zugelassen. Also das bedeutet auch, man muss immer up to date sein.
Ja,
immer.
Ja. Also die Therapien sind präziser geworden, oft verträglicher. Und die gute Nachricht ist, dass sich die Behandlungsmöglichkeiten in den vergangenen Jahrzehnten dann auch deutlich verbessert haben.
Deutlich.
Ja, also auch durch die bessere Früherkennung.
Früherkennung ist das, sage ich schon immer, das ist wirklich das A und A.
Ja.
Tumor im frühen Stadium erkennen.
Mhm. Ja, und dann haben wir noch die sogenannte 5-Jahres-Überlebensrate. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist praktisch, das rührt von Studienergebnissen her. Man sagt einfach, vielleicht kann man sich das so gut merken, wenn ein Patient mit Krebs 5 Jahre überlebt hat, gilt er als geheilt.
Mhm.
Es ist nicht immer so, aber so ist, ist die Regel, die dahinter steht.
Ja, dieser Anteil, der steigt auch. Bei Brustkrebs beispielsweise liegt dieser Anteil inzwischen bei etwa 88%.
Ja, das ist doch Wahnsinn.
Ja, das ist super. Und bei Prostatakrebs sogar bei über 90.
Richtig. Also und deswegen chronische Erkrankung.
Ja. Welche Rolle spielt für Sie das interdisziplinäre Team in Ihrem täglichen Miteinander?
Das interdisziplinäre oder ich möchte es auch multidisziplinäre Team nennen, es ist also oberste Priorität. Also das bedeutet, wir arbeiten als Onkologen tagtäglich mit anderen Fachabteilungen zusammen, also sprich Beispiel mit dem Strahlentherapeuten, mit dem Chirurgen und mit dem Gastroenterologen, mit dem Pulmologen, das ist Neurologen und so weiter, kann ich beliebig aufzählen. Das ist ganz wichtig, also die ärztlichen Disziplinen. So, jetzt das zweite, das multidisziplinäre Team. Onkologie ist nicht nur Arzt.
Mhm.
Das ist mir auch eine ganz wichtige Botschaft. Das bedeutet, die onkologische Fachpflege, enorme Bedeutung. Die Psychoonkologen, die wir bei uns an der Klinik haben, die Sozialarbeiter, das ist was ganz Wichtiges. Dann gibt es auch die Seelsorge, ist ganz, ganz wichtig. Und dann Physiotherapeuten, also dieses multidisziplinäre Team, die also den Patienten ganzheitlich mit betreuen und auch in seiner Würde mit begleiten. Das ist ja was ganz Wichtiges. Sonst ist das doch einfach nur ein technisierter Prozess, also so eine Art Silomedizin. Das wollen wir doch nicht, sondern der Patient muss sich als Ganzes ja auch wahrnehmen.
Also die Krebspatienten werden von verschiedenen Fachrichtungen gemeinsam behandelt.
Ja.
Und interdisziplinär bedeutet dann Zusammenarbeit verschiedener medizinischer Fachgebiete.
Ja.
Und an der Stelle vielleicht auch mal ein Dankeschön an alle, die sich täglich auch einsetzen mit viel Engagement. Das muss man immer wieder sagen, ja. Das ist nicht selbstverständlich. Und da werden auch mal Überstunden geschoben oder einfach mal etwas mehr geleistet, als man vielleicht sonst tun müsste, oder?
Ach, ja, das ist schön, dass Sie das wirklich sagen. Ja, Überstunden sind, das ist Tagesordnung bei uns, weil das ist einfach, wissen Sie, solche Prozesse, das ist ja zum einen, dass wir die Therapien entscheiden müssen im interdisziplinären Team, ganz viel Abstimmung notwendig, das ist was ganz Wichtiges und den Patienten auch begleiten, das schafft man nicht im 8-Stunden-Job, das ist absurd anzunehmen.
Ja, 9-to-5 ist da nicht, das ist wohl wahr. Wie wichtig ist denn die psychische Unterstützung für Patienten?
Ganz wichtig, deswegen ist es, wir sind ja ein zertifiziertes Zentrum von der Deutschen Krebsgesellschaft und da ist es vorgeschrieben, dass es Psychoonkologen mit im Behandlungsteam mit dabei sind. Und wir stellen alle Patienten, die eine Neudiagnose haben, unseren Psychoonkologen mit vor. Und das ist eine ganz tolle Teamzusammenarbeit und sprechen wir uns ab. Und das ist für den Patienten wirklich sehr, sehr wichtig.
Ja. Jetzt sind Sie schon lange in der Gesundheit unterwegs. Wenn man Sie so ansieht, denkt man das zwar nicht, aber Sie haben ja durchaus schon jahrzehntelange Erfahrung. Was motiviert Sie denn persönlich, nach all den Jahren noch in der Krebsmedizin zu arbeiten?
Ja, ich darf das jetzt mal sagen, 26 Jahre sind das mittlerweile und es ist mir also wirklich eine tägliche Motivation, darf ich an der Stelle sagen, ich habe ein ganz, ganz tolles Team, das macht einfach Spaß, Sachen auch gemeinsam zu entwickeln, wo der Patient wirklich für uns im Mittelpunkt steht und das schafft man nur mit so einem tollen Team und dass wir das für den Patienten machen und das finde ich eine ganz tolle Motivation.
Schön. Was haben Ihnen Ihre Patientinnen und Patienten über das Leben beigebracht?
Ach, wissen Sie, ganz viel. Wenn man wirklich auch mal innehält und ja, das ist, ich gebe zu, das kommt jetzt nicht mehr tagtäglich vor, einfach sich mal auch zum Patienten hinsetzt und zuhört, also einfach sich die Lebensgeschichten anhört. Und aber wissen Sie, Herr Buchter, was soll ich Ihnen sagen? Also ein Patient hat mal zu mir gesagt, wissen Sie, ich werde jetzt bald sterben und ich habe immer so viel gearbeitet und das war wirklich nicht gut, dass ich zu viel gearbeitet habe. Das sind dann so sicherlich dann so Lebensweisheiten und dann ja versucht man auch in sich zu gehen und überlegt, ja Mensch, muss man da was selbst irgendwie am Lebenskonzept ändern, aber konnte ich mich bisher noch nicht durchringen.
Was macht das mit Ihnen, diesen Momenten? Wie schalten Sie dann auch zum Feierabend mal ab? Manche haben ja so schöne Hobbys wie Schlammcatchen oder Sie stürzen sich irgendwie aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm. Aber wie ist das bei Ihnen?
Also das ist, ich bin glaube ich ein relativer Genussmensch. Ja. Und das ist tatsächlich so. Was mir sehr viel gibt, ist tatsächlich einmal nach dem Feierabend ja irgendwas Genussvolles zu machen, ein sehr gutes Essen. Und ich reise auch total gerne. Mhm. Also Reisen ist für mich wirklich was, da kann ich innerhalb von wirklich, wenn man dann ja in den Flieger steigt, darf man ja heutzutage gar nicht mehr sagen, weil man dann so eine CO2-Niete ist. Aber das ist tatsächlich so, dass ich dann ganz schnell Abstand gewinnen kann und auftanken kann und mit meiner Familie, Freunde, das ist für mich dann was ganz Wichtiges.
Gibt es da ein Land, was Sie uns besonders ans Herz legen?
Na,
möchten?
Südafrika, kann ich sofort beantworten.
Okay, also so, jetzt haben wir es doch. Jetzt wissen wir auch, warum Sie so strahlen können, trotz der ganzen ja nicht so schönen Themen, die Sie auch jeden Tag begleiten, aber wichtige Medizin. Meine persönliche Abschlussfrage an Sie, was wünschen Sie sich denn ganz persönlich für die Zukunft der Krebsmedizin?
Da wünsche ich mir, dass wir weiter das Team stärken, dass also praktisch die sprechende Medizin auch weiter in den Vordergrund gerückt wird, weil tatsächlich Onkologie ist eben nur viel, viel mehr als die reine, wirklich mechanistische Therapie, sondern es ist auch das Gespräch mit dem Patienten. Das würde ich mir wirklich für die Zukunft wünschen und dass wir Zeit für den Patienten haben. Das ist in der Onkologie so wichtig, wissen. Und bei all diesen Sparmaßnahmen, die jetzt die Gesundheitsreform mit sich bringen und natürlich auch ja jede Verwaltung im Krankenhaus enorm unter Druck setzt. Aber das würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass dafür Zeit ist für den Patienten.
Das wünschen wir uns allen. Vielen Dank, liebe Frau Professor Dr. Joran, für dieses wirklich offene Gespräch über eine Erkrankung, die viele Menschen bewegt. Und wir haben ja heute auch so ein bisschen über die Hoffnung gesprochen, die moderne Medizin geben kann. Deswegen, vielleicht nehmen Sie alle aus dieser Folge, aus dieser ersten Folge von Kassack und Köpfe mit. Krebs ist und bleibt eine ernste Diagnose, aber sie ist längst nicht mehr automatisch ein hoffnungsloses Urteil. Früherkennung medizinischer Fortschritte und eine individuelle Behandlung eröffnen heute vielen Menschen echte Perspektiven. Alles Gute weiterhin.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Das war Kasak und Köpfe, der Podcast aus dem Klinikum Ernst von Bergmann. Alle Infos zu dieser Folge auf www.klinikumevb.de.